Einst war René Benko gefeierter Milliardär und Immobilientycoon. Er war auf Du und Du mit Wirtschaftsgrößen und Politikern und jetzt ist er so ziemlich am Tiefpunkt seines Lebens angekommen. Seit einem halben Jahr sitzt der Gründer der Signa-Gruppe in Wien-Josefstadt in Untersuchungshaft und er ist offiziell pleite. Das Signa-Imperium ist zerbröselt, viele seiner Freunde und Geschäftspartner wollen mit ihm nichts mehr zu tun haben und der gute Ruf, der ist sowieso längst dahin. Wie konnte das nur passieren und wie geht's jetzt eigentlich weiter?
Nicht zu fassen. Der Profil-Investigativ-Podcast. René Benko, Staffel 2. Willkommen zurück zur größten Pleite der Zweiten Republik.
Willkommen bei einer neuen Folge von Nicht zu fassen, dem Investigativ-Podcast vom Profil. Mein Name ist Anna Thalhammer, ich bin Chefredakteurin. Mir gegenüber sitzt unser Chefreporter Stefan Melicher. Gemeinsam mit unserer Wirtschaftsressortleiterin Marina Deltschewa haben wir schon mehr als 100 Artikel zu Benko und zur Signa-Affäre veröffentlicht. Wir können das selbst kaum fassen. Und das ist jetzt schon die zweite Podcast-Staffel, die wir René Benko widmen. Eine erste Staffel haben wir vor etwas mehr als einem Jahr produziert. Aber seither ist so irrsinnig viel passiert, dass wir beschlossen haben, das können und wollen wir Ihnen, geschätzte Hörerinnen und Hörer, einfach nicht vorenthalten. Naja, man kann schon sagen, der Skandal spielt sich nicht nur in Österreich ab. Die Causa Benko ist nämlich mittlerweile ein internationaler Fall geworden.
Genau, und zwar ein Fall in ungeahnter Dimension. Vor allem in einem Land, nämlich in Italien. Dort sind die Behörden als erste mit größtmöglicher Härte gegen Benko vorgegangen. Und zwar bereits im November 2024, als der Signa-Gründer in Österreich noch gemütlich auf freiem Fuß war. Denn wenn die Italiener nach Jahrzehnten voller Mafia-Ermittlungen eines gelernt haben, dann wie man koordiniert zuschlägt. Damals im November 2024 haben die Behörden in Norditalien gleich an mehr als 100 Orten Razzien gegen mehr als 70 Verdächtige durchgeführt. Beantragt wurde übrigens auch René Benko unter Hausarrest zu stellen, denn die italienischen Ermittler gehen dem Verdacht nach, Benko wäre sowas wie der Kopf einer kriminellen Vereinigung gewesen. Eines vorneweg, der Signa-Gründer hat die Vorwürfe immer bestritten. Zu seinem Glück war er damals gerade nicht im Lande, sonst hätten ihn die Italiener wohl festgesetzt. Den dortigen Behörden ist nämlich nicht entgangen, dass Benko auch über einen Wohnsitz in Italien verfügt, nämlich seine geliebte Villa Ansaldi in der Gemeinde Sirmione am Gardasee.
Naja, und als sie dort eingeritten sind, war Benko allerdings gerade in Österreich. Die Italiener wollten zwar von Österreich die Auslieferung, das hat das zuständige Gericht in Innsbruck dann aber abgelehnt. Mit einer Begründung, die nicht wirklich schmeichelhaft war. Es gibt nämlich eine Bestimmung, die festlegt, dass österreichische Staatsbürger nicht ausgeliefert werden dürfen, wenn wegen der mutmaßlichen Delikte auch im Inland gegen sie ermittelt wird. Davon abgesehen, dass Österreich seine eigenen Staatsbürger sowieso selten bis nie ausliefert. Mit anderen Worten, ihr bekommt ihn nicht, weil Österreich ermittelt eh. Benko war dann noch ein paar Wochen auf freiem Fuß, aber Ende Jänner wurde er dann in U-Haft gesteckt. So gesehen wäre ein bisschen Villenhausarrest in Italien wahrscheinlich sogar angenehmer gewesen als die Einzelzelle in der Justizanstalt Josefstadt in Wien, die sich im sogenannten Keller befindet.
Tja, es ist, wie es ist. Aber nur weil sie Benko nicht in ihrer eigenen Verfügungsgewalt haben, heißt das nicht, dass die italienischen Behörden in der Zwischenzeit auf ihn vergessen hätten. Ganz und gar nicht. Die Italiener haben europäische Ermittlungsanordnungen auf den Weg gebracht und auf diese Weise in Österreich zugeschlagen bzw. die österreichischen Ermittler für sie zuschlagen lassen im Wege der sogenannten Rechtshilfe. Anfang Mai hat es da eine ganze Reihe von Hausdurchsuchungen gegeben.
Naja, und die sind ungleich dezenter abgelaufen als der große Schlag der Italiener im eigenen Land im November davor. Bei der Signa-Zentrale im Palifersl in der Wiener Innenstadt zum Beispiel hätte man von außen gar nicht erkannt, dass gerade eine Razzia läuft. Keine Polizeibusse, keine uniformierten Beamten. Ab und zu huschen halt Ermittler in Zivil durch das prunkvolle Stiegenhaus. Wir hatten Reporter vor Ort und die haben das ja wenig gesehen. Aber mittlerweile sind Signa-Hausdurchsuchungen halt auch schon so etwas wie Routine. Für die Mitarbeiter, die dort an der Abwicklung der diversen Signa-Gesellschaften arbeiten, ist das auch schon quasi Business as usual. Aber alles andere als Business as usual war der Grund für die Durchsuchung. Einerseits gab und gibt es ein Rechtshilfeersuchen aus Deutschland. Dazu werden wir später noch mehr sagen. Andererseits gab es eben auch das Rechtshilfeersuchen aus Italien, und zwar von der festhalten Anti-Mafia-Abteilung der Staatsanwaltschaft von Trient. Und dieses Ansuchen hat es ordentlich in sich.
Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat die Vorwürfe der Italiener dann ihrerseits in einer 16-seitigen Vollstreckungsanordnung zusammengefasst. Aus der geht hervor, dass die Bezirksstaatsanwaltschaft von Trient nunmehr gegen zumindest 26 Personen ermittelt. Einer davon ist eben Rene Benko. Es gehe um zahlreiche vorgeworfene Delikte, wie da herauszulesen ist, und unter anderem eben um Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung. Und unter den angeführten Paragraphen in diesem Dokument, da findet sich auch der Artikel 416 des italienischen Strafgesetzbuches, und zwar 416 mit dem Zusatz BIS. Das hat eine ganz besondere Bedeutung. Da geht es nämlich um den Vorwurf der Teilnahme an einer sogenannten mafiaartigen Vereinigung. Das ist quasi verschärfend zum Grundvorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung zu sehen. Mafiaartig ist die Vereinigung dann, wenn sie, vereinfacht gesagt, auf Basis von Einschüchterung, Unterwerfung und Schweigepflicht funktioniert und so dann eben bestimmte Verbrechen begangen werden. Man muss dazu sagen, dass in der Causa Benko nicht ganz klar ist, ob bzw. inwieweit dieser Mafia-Paragraph heute noch gilt. Bei den Hausdurchsuchungen in Italien im November 2024 war diese Spezialbestimmung jedenfalls angeführt. Laut Südtiroler Tageszeitung soll ein Trentiner Gericht dann im Dezember 2024 den Mafia-Vorwurf in Bezug auf den Grundverdacht der kriminellen Vereinigung gestrichen haben, jedoch nicht für einzelne andere Delikte in der Causa. Diese Entscheidung war laut Zeitungsbericht aber noch nicht rechtskräftig. Die Razzien in Österreich im Mai 2025 wurden zumindest laut den vorliegenden Unterlagen jedenfalls weiterhin auch mit diesem Artikel 416 BIS begründet.
Na gut, und vielleicht fragen Sie jetzt, warum wir nicht in der Lage dazu sind, das herauszufinden. Wir haben es wirklich versucht, haben auch den Anwalt von Rene Benko danach befragt, weil wir wollen ihm ja keine Delikte vorwerfen, die nach denen vielleicht gar nicht mehr ermittelt wird. Aber er hat gesagt, er möchte lieber nicht mit uns sprechen. Also lassen wir mal die Frage beiseite, ob die italienischen Behörden eine besonders arge und mafiöse oder doch nur eine ganz normale kriminelle Vereinigung vermuten. Als Ziel der mutmaßlichen Verbrecherbande sehen die Ermittler gemäß Verdachtslage jedenfalls die Begehung mehrerer unterschiedlicher Straftaten. Und die sind hauptsächlich mit Blick auf die öffentliche Verwaltung. Da ist unter anderem von Bestechung die Rede, vom Verrat von Amtsgeheimnissen, von unerlaubter Einflussnahme und sogar von illegaler Parteienfinanzierung. Und all das soll auch den Zweck gehabt haben, behördliche Genehmigungen oder öffentliche Aufträge zu erhalten und sich ungerechtfertigt Profite oder Vorteile zu verschaffen. Vorteile für wen? Zitat: Insbesondere für Rene Benko als Leiter der Organisation, der dank seiner wirtschaftlichen Macht einer der Urheber der kriminellen Vereinigung ist. Zumindest fasst das die WKStA in ihrer Vollstreckungsanordnung so zusammen. Benko soll über einen italienischen Vertrauensmann gehandelt haben. Noch ein Zitat aus der WKStA-Anordnung. Zusammengefasst werfen die italienischen Behörden den Beschuldigten, insbesondere Rene Benko und seinem Vertreter, vor, das soziale und wirtschaftliche Gefüge von Trentino-Südtirol durch Beeinflussung der Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten durch Korruptionsmethoden unterwandert zu haben bzw. zu unterwandern. Über diesen sogenannten Vertreter Benkos, einen Steuerberater namens Heinz-Peter Hager, werden wir später noch ausführlicher sprechen. Schon an dieser Stelle sei betont, wie Benko hat auch Hager sämtliche Vorwürfe immer bestritten.
Ja, und diese Vorwürfe, die erstrecken sich durchaus auf einen sehr langen Zeitraum. Die mutmaßliche kriminelle Vereinigung soll von 2010 bis zuletzt bestanden haben. Alles sei darauf ausgerichtet gewesen, dass insbesondere von Rene Benko und Firmen der Signa-Gruppe eine wirtschaftliche Vormachtstellung erlangt werden kann, um Bauprojekte zu realisieren. Das ist die Verdachtslage. Zum Thema Korruption heißt es in der Vollzugsanordnung der WKStA, es seien Schmiergeldzahlungen an, Zitat, willfährige Amtsträger oder Kandidaten für ein Amt, Zitat Ende, geleistet worden. Unter anderem in Form verdeckter illegaler Parteispenden. Die konkrete Auflistung, die man da in diesem Dokument sieht, die liest sich wie das Who is Who der norditalienischen Regionalpolitik. Ein Bürgermeister und ein Bürgermeisterkandidat aus Bozen, zwei Bürgermeisterkandidaten aus der Gardasee-Gemeinde Riva del Garda, ein damals amtierender Bürgermeister der Gemeinde Arco, das ist eine Gemeinde, die ebenfalls nahe am Gardasee liegt, zwei Bürgermeisterkandidaten aus der Gemeinde Trient, eine Bürgermeisterkandidatin aus Meran, ein Provinzrat aus Trient und über die Region hinaus natürlich besonders bekannt der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher und weitere Amtsträger und Wahlkandidaten seiner Südtiroler Volkspartei. Und da ist die Rede insgesamt von 500.000 Euro.
Auch hier ist es so, alle haben sämtliche Vorwürfe immer bestritten. Nachdem wir Anfang Mai über die Umstände der Hausdurchsuchungen berichtet haben, hat uns der Obmann der Südtiroler Volkspartei Dieter Steger jedenfalls ein längeres Mail zukommen lassen und dann noch eins und dann noch eins. Demnach seien die Vorwürfe unrichtig. Die Südtiroler Volkspartei habe, Zitat, im Jahr 2018 keine Wahlkampfspenden oder andere Zuwendungen von Herrn Benko erhalten. Und sämtliche Spenden seien ordnungsgemäß und nach geltendem Recht abgewickelt worden. Und er sagt, das sei auch durch die zuständigen Kontrollbehörden festgestellt worden. Und weiter, Landeshauptmann Kompatscher habe weder vom Benko noch von anderen Unternehmen oder Privatpersonen Wahlspenden erhalten. Und deswegen habe er diesbezüglich schon 2023 Strafanzeige wegen Rufschädigung erstattet und all seine Bankkonten offengelegt, heißt es in diesem Mail. Daraufhin habe die Finanzpolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bozen eingehende Untersuchungen durchgeführt. Und die Finanzpolizei habe auch bestätigt, dass, Zitat, keine Direktzahlungen an Arno Kompatscher erfolgt sind und dass auch in Bezug auf andere Spender keine wie immer geartete Bevorzugung bei der Vergabe öffentlicher Beiträge erfolgt ist. Also ich weiß es nicht, ist das jetzt doch alles ein ganz großes Missverständnis?
Wir werden hier natürlich nicht das Ergebnis eines italienischen Ermittlungsverfahrens vorwegnehmen können, das noch voll im Laufen ist. Wir werden sehen, was am Ende herauskommt. Was man aber schon sagen kann, ist, dass es sich beim Vorgehen der italienischen Justiz offenbar um keinen Schnellschuss handelt. Die Ermittlungen dürften nicht erst durch die Signa-Pleite Ende 2023 ausgelöst worden sein, sondern bereits Jahre davor im Laufen gewesen sein. Wie sich aus dem italienischen Haftbefehl aus dem November 2024 ergibt, wurden von den Behörden zum Beispiel offenbar über Jahre hinweg Telefone abgehört. Also das muss eine richtig große Operation gewesen sein, die da lange unentdeckt im Hintergrund gelaufen ist. Unabhängig von den möglicherweise betroffenen Personen ist natürlich auch interessant, im Zusammenhang mit welchen Bauprojekten die mutmaßlichen korrupten Zahlungen geflossen sein sollen. Da sind in den Ermittlungsunterlagen nämlich ein, zwei ganz zentrale Italienprojekte der Signa angeführt. Zum Beispiel gleich einmal der sogenannte Walter Park in Bozen. Das war ein wirklich langwieriges und nicht ganz einfaches Top-Projekt der Signa. Innerhalb der Gruppe war es in der sogenannten Signa Prime-Sparte angesiedelt, wo die besten Immobilien in den besten Lagen gebündelt waren und teilweise noch sind, wie etwa das Goldene Quartier in Wien, das Kaufhaus Tirol in Innsbruck oder auch der nicht fertig gebaute Elbtower in Hamburg. Den Walter Park, den kann man sich als riesigen neuen Gebäudekomplex vorstellen, und zwar in der Innenstadt von Bozen. Wir reden da von einer vermietbaren Fläche von 42.000 Quadratmetern, jeweils mehrere tausend Quadratmeter für Büros und Wohnungen, dazu ein Shoppingcenter, ein Hotel und auch noch Außenflächen. Und da kann man sich schon vorstellen, da geht es natürlich nicht um Kleingeld. Im Jahr 2017 hat man das Projekt in der Signa Prime Bilanz mit rund 240 Millionen Euro bewertet. 2021 waren es dann schon 345 Millionen. Und bei Fertigstellung, da zumindest vor der Signa-Pleite, noch mit einem Wert von 580 Millionen Euro gerechnet. Verlaufen ist es halt dann doch einigermaßen zäh. Zunächst waren in Bozen offensichtlich doch einige gegen das Projekt. Das hat dann letztlich doch geklappt, aber offenbar immer noch nicht ganz so schnell wie gedacht. Ich habe da letztens wieder einmal in der Signa-Times geblättert.
Bitte, wo hast du geblättert?
In der Signa-Times, das war die unternehmensinterne, schön aufbereitete Glanzzeitung, die, ich glaube, so quartalsweise erschienen ist, sowohl gedruckt auf Papier als auch als E-Paper. Und da hat man sich im Jahr 2017 darüber gefreut, dass man jetzt zu bauen beginnen werde und das Projekt dann in 3 Jahren eröffnen könne, also 2017 Baubeginn, 2020 eröffnen. Das hat dann wohl nicht ganz so geklappt. Uns liegen aus jüngerer Zeit Bankunterlagen vor und in denen heißt es, dass dann 2019 tatsächlich zu bauen begonnen wurde und eine Fertigstellung bzw. Eröffnung für Ende 2024 vorgesehen sei. Ja, Ende 2024 ist auch schon wieder vorbei, aber jetzt könnte es dann bald tatsächlich ernst werden. Vor kurzem hat das Portal Südtirol News berichtet, dass der Endausbau auf Hochtouren laufe und das Einkaufszentrum im Oktober eröffnet werden soll. Bei dem, was von der Signa mittlerweile übrig ist, wird sich da allerdings niemand mehr so wirklich damit beschäftigen müssen. Schon im Vorjahr ist das Projekt nämlich aus der Signa-Insolvenz heraus an die deutsche Schöller-Gruppe verkauft worden. Viele finanzielle Details sind nicht bekannt dazu. Im Bericht des Insolvenzverwalters der Signa Prime ist aber von einem Kaufpreis von 14,5 Millionen Euro für den Walterpark und für ein zweites Projekt in Bozen die Rede. Das klingt jetzt sehr wenig im Vergleich mit den vorhin genannten Summen. Man muss dazu sagen, es ist sicher nicht der gesamte sogenannte Transaktionswert, bei dem dann zum Beispiel auch noch bestehende Kredite und deren mögliche Abdeckung eine Rolle spielen würden. Aber trotzdem dürften der Signa Prime auch aus diesen 14,5 Millionen Euro nicht wirklich was übrig bleiben, denn im Bericht des Insolvenzverwalters heißt es, die Kaufpreisforderung sei dann umgekehrt gegen eine Darlehensforderung einer Firma dieser Schöller-Gruppe verrechnet worden.
Naja, viel Aufwand für nichts, könnte man das salopp sagen. Ja, und dann jetzt auch noch der ganze strafrechtliche Ärger für Benko unter anderem wegen dieses Projekts. Die WKStA fasst in ihrer Hausdurchsuchungsanordnung den Verdacht der italienischen Ermittlerkollegen bezüglich Walterpark dahingegen zusammen, dass Geld an, Zitat, noch zu konkretisierende Amtsträger geflossen sei. Und zwar im Gegenzug für eine 2016 abgeschlossene Vereinbarung, die gemacht worden sei, um Benko und seine Unternehmensgruppe zu begünstigen. Ein zweites Signa-Projekt, das im Rahmen dieser Verdachtslage eine wichtige Rolle spielt, ist das sogenannte Gries Village, ebenfalls in Bozen. Das war ein Wohnbauprojekt auf dem Gelände einer früheren Kellerei. Dieses Projekt war in der zweiten Hauptimmobiliensparte der Signa-Gruppe angesiedelt, der Signa Development. Die Wohnungen sind schon vor einiger Zeit fertiggestellt und dann abverkauft worden. Was den Verdacht der italienischen Behörden betrifft, da soll es Schmiergeldzahlungen an ebenfalls bis dato noch unbekannte Amtsträger gegeben haben. Das unter anderem für die rasche Änderung des Bebauungsplans. Und einen Gemeinderat, der ursprünglich eher gegenüber dem Projekt negativ eingestellt gewesen sei, soll man auf kreative, aber kriminelle Art und Weise dann doch etwas umgestimmt haben. Nämlich durch eine bevorzugte Behandlung beim Kauf von Garagen. Da soll es zu einem ungerechtfertigten Preisnachlass von insgesamt 40.000 Euro gekommen sein.
Naja, das klingt dann doch alles schon ziemlich abenteuerlich und belastend. Man muss aber trotz allem sagen, dass Benko sicher nicht nur nach Italien gegangen ist, um eine kriminelle Organisation aufzuziehen, also sofern an diesem Vorwurf überhaupt etwas dran ist. Italien war lange Jahre schon so etwas wie eine Traumdestination für ihn, auch privat. Und Anna, ich glaube, du hast Teile davon auch persönlich gesehen, oder?
Ja, letztes Jahr zu meinem Geburtstag habe ich einen Ausflug gemacht. Und zwar bin ich zur Villa Ansaldi in Sirmione gefahren. Das war das Lieblingsferiendomizil von René Benko. Und ich muss sagen, ich verstehe es, weil es ist irrsinnig prächtig dort. Also Benko hat Italien nicht erst vorgestern für sich entdeckt. Ich habe im Archiv einen Bericht der Neue Zeitung für Tirol gefunden, und zwar aus dem August 2006. Da war René Benko noch nicht einmal 30 und ist gerade so richtig ganz groß beim Durchstarten im Immobilienbusiness gewesen. Und braungebrannt sitzt er da, heißt es dann auch im damaligen Zeitungsartikel. Und dann wird Benko wörtlich zitiert: Ich war gerade 2 Tage in meinem Haus am Gardasee, und zwar in Sirmione. Also da gibt's schon eine sehr lange Verbindung und so ein Haus kann sich schon sehen lassen. Dieser Bericht, den ich gerade zitiert habe, ist übrigens einer der wenigen Medienberichte im Laufe der Jahre, in denen Benko selbst irgendetwas über sein Privatleben sagt oder da etwas tiefere Einblicke gewährt. So sprach er damals zum Beispiel auch über die Scheidung von seiner ersten Frau und hielt fest, er sei jetzt ein, Zitat, überzeugter Single. Die Zeitung setzt mit einem indirekten Zitat fort, eine nochmalige Heirat schließe er aus, zumindest jetzt einmal.
Naja, Rene Benko hat dann später bekanntlich doch noch einmal geheiratet, seine jetzige Frau Natalie, die im Zusammenhang mit einem anderen Vorwurf eine gewisse Rolle spielt. Da geht es um einen versteckten Safe und um teure Armbanduhren, deren Existenz Benko dem Masseverwalter in seinem eigenen Insolvenzverfahren nicht offengelegt haben soll. Wir haben in einer früheren Podcast-Folge da schon einiges dazu erzählt. Es ist einer von zahlreichen Vorwürfen, deswegen in Österreich ermittelt wird. Benko bestreitet, Vermögen beiseite geschafft zu haben. Er will, was diese Uhren betrifft, jeweils 4 davon seinen minderjährigen Söhnen geschenkt haben und sich ein paar davon dann gelegentlich wieder zum Tragen ausgeborgt haben. Wobei, mit Luxus, da hat er tatsächlich eine gewisse Affinität da schon früher gehabt, denn in diesem Zeitungsbericht aus der Neue Zeitung für Tirol aus dem Jahr 2006, da gibt er schon freimütig zu, dass er sich auch einen gewissen Luxus leistet. Er fahre unter anderem einen Ferrari und einen Maserati und Benko hat dann dazu wörtlich gemeint, da kann einem keiner böse sein.
Nein. Und dann hat er offenbar auch noch erzählt, dass er zumindest in seiner Kindheit ganz, ganz brav gewesen sei. Ich war ein Bilderbuchkind, wird in dem Artikel zitiert. Und nur einmal habe er als Schüler eine Zigarette probiert. Und dann den ganzen Tag ein schlechtes Gewissen gehabt. Als Erwachsener hat er zumindest eine Zigarre nach der anderen in sich reingezogen.
Naja, und heute stellt sich die Frage, muss Rene Benko vielleicht auch sonst wegen irgendwas ein schlechtes Gewissen haben? Das wird sich absehbarerweise in den kommenden Monaten und Jahren weisen mit dem Fortgang der Ermittlungen und im Zuge möglicher Gerichtsprozesse. An der Stelle ist ja noch angeführt, wir haben auch bei Natalie Benko versucht, diese zu diesem Safe und den Uhren zu befragen. Eine Anfrage an ihren Anwalt ist allerdings unbeantwortet geblieben. Ganz grundsätzlich muss man bei all dem schon sagen, dass nicht alles, was Benko jetzt zum Beispiel in Italien gemacht hat, skandalumwoben ist. So findet sich zum Beispiel das Hotel Bauer in Venedig nicht in dem immerhin 95-seitigen Haftbefehl der italienischen Behörden aus dem Vorjahr. Und da muss man sagen, dieses Hotel Bauer, das ist schon ein richtig großes Projekt gewesen. Ein echtes Traditionshaus in bester Lage, direkt am Canale Grande in der Nähe des Markusplatzes. 2020 hat es die Signa Prime, also diese die Hauptimmobiliensparte, um 255 Millionen Euro gekauft. Ein Umbau in ein, Zitat, Ultra-Luxus-Hotel mit 111 Zimmern war geplant. Ende 2022 hatte die Signa Prime das Projekt dann mit rund 306 Millionen Euro in den Büchern stehen. Also es ist immer mehr wert geworden, zumindest am Papier. Und bei Fertigstellung sollte die Bewertung dann sogar 472 Millionen Euro ausmachen. So hat man sich das zumindest vor der Signa-Pleite vorgestellt. Mittlerweile wurde dieses Hotel Bauer ebenfalls im Zuge der Signa-Insolvenz veräußert. Auch da kam diese deutsche Schöller-Gruppe zum Zug. Und laut einem Insolvenzverwalterbericht macht der Transaktionswert dann doch rund 298 Millionen Euro aus. Das klingt tatsächlich nach einer großen Summe, entspricht ungefähr der Bewertung Ende 2022, liegt aber natürlich weit unter dem, was man final geplant hätte. Und am Ende des Tages bleibt auch aus solchen großen Transaktionen nach Rückzahlung zum Beispiel der Bankschulden kaum etwas für die sonstigen Gläubiger übrig. Wie schwierig die Verwertung der einstigen Signa-Immobilienprunkstücke verläuft, das nicht nur in Italien, das erzählen wir Ihnen, geschätzte Hörerinnen und Hörer, im Detail in einer späteren Folge unseres Podcasts.
Na, hoffen wir, dass das mit dem Hotel Bauer noch gut endet, weil nachdem ich letztes Jahr zuerst bei den Villen im Gardasee war, bin ich dann auch noch nach Venedig gefahren, das ist nicht so weit, und habe mir das angeschaut. Das war eine Riesenbaustelle, auf der aber leider niemand mehr gearbeitet hat.
Noch kein Ultraluxus sozusagen.
Ich bezweifle, dass es noch einer wird. Gut, reden wir jetzt noch einmal über eine spannende Person, die wir vorhin schon einmal kurz erwähnt haben. Das ist der Steuerberater Heinz-Peter Hager, der mitunter auch sowas wie der Statthalter von Rene Benko in Italien war oder so bezeichnet wurde. Hager kommt bei den Vorwürfen gegen Benko in Italien jedenfalls eine ziemlich zentrale Rolle zu. Benko sei, Zitat, Organisator und Leiter der kriminellen Vereinigung gewesen und habe insbesondere an Hager Anweisungen gegeben. So hat das die WKSDA zumindest zusammengefasst. Hager wiederum habe Benko in Italien vertreten, dessen Anweisungen befolgt und ihm dann auch Bericht erstattet. Ja, Hager hat wie alle anderen, die hier involviert sind, jegliches Fehlverhalten immer bestritten und es gilt auch für ihn die Unschuldsvermutung. Er war kurz in Hausarrest, aus dem wurde er mittlerweile wieder entlassen, offenbar mit der Begründung, dass sich die Ermittlungen noch länger ziehen könnten. Doch Hager ist nicht nur wegen der Italien-Ermittlungen eine recht interessante Persönlichkeit. Er war nämlich keineswegs nur in die dort regionalen Signer-Belange involviert, sondern bekleidete auch einige wichtige Positionen in diesem delikaten Stiftungsgefüge von René Benko. Das können Sie auch genauer nachhören, wie das mit den Stiftungen funktioniert, in einer früheren Podcast-Folge. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das ein guter Teil des Familienvermögens in mehreren Privatstiftungen steckt, darunter in der sogenannten Laura-Privatstiftung und in der Imbe-Stiftung in Liechtenstein. Die Stiftungen könnte man auch etwa so als finanzielles Nervenzentrum im System Benko bezeichnen. Ja, und Hager, der war von März 2015 bis Dezember 2024 Vorsitzender des Stiftungsvorstands der Laura-Stiftung. Er hat sein Mandat nach Auffliegen der Italien-Causa dann schließlich zurückgelegt. Außerdem war er zumindest bis 2024 auch noch Beiratsmitglied der sogenannten Imbe-Stiftung in Liechtenstein und dort vermuten die Ermittler den zweiten wesentlichen Geldtopf. Also das sind schon recht besondere und wichtige Vertrauenspositionen, die Hager im Benko-Reich bekleidete und zwar abseits der tagtäglichen Signer-Geschäfte. Da, wo es um die privaten Angelegenheiten und um das Geld der Familie eben geht. Wegen einer möglichen Verbindung zwischen Firmenhagers und einer Tochterfirma der Laura Privatstiftung wurden Anfang Mai auf Ersuchen der italienischen Behörden die Ermittler übrigens auch im Büro der Laura Privatstiftung in Innsbruck vorstellig. Die Stiftung selbst wird, soweit bekannt, allerdings weder in Österreich noch in Italien als Beschuldigte geführt.
Ganz unerwähnt wollen wir an dieser Stelle auch nicht lassen, dass Italien und Österreich nicht die einzigen Länder sind, in denen in der Causa Signa strafrechtliche Ermittlungen laufen. Unter anderem ist auch die Münchner Staatsanwaltschaft sehr aktiv. Als Anfang Mai die Ermittler eben zu dieser Serie an Razzien ausgerückt sind, haben sie nicht nur eine europäische Ermittlungsanordnung aus Italien in der Tasche gehabt, sondern auch eine aus Deutschland. Darin ist es um Vorwürfe rund um ein bestimmtes Immobilienprojekt in München gegangen, das intern unter dem klingenden Namen Projekt Franz lief. Hier ist der Verdacht, dass ein Staatsfonds aus Saudi-Arabien, der in das Projekt investiert hat, durch bewusste zweckwidrige Verwendung eines Teils der Gelder um zumindest 113 Millionen Euro geschädigt worden sein soll. Auch diesbezüglich haben alle Betroffenen die Vorwürfe immer bestritten. Es ist ein Ermittlungsast, der übrigens auch in Österreich von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft verfolgt wird.
Wir werden im Zuge dieser Podcast-Staffel noch ganz genau aufdröseln, in welchen Bereichen hierzulande ermittelt wird. Spoiler, es ist ein höchst bunter Strauß an Vorwürfen. Kommende Woche geht es im Podcast nicht zu fassen, aber noch um die Frage, was wurde eigentlich aus den Milliarden der Signer-Gruppe? Hören Sie rein.
Nicht zu fassen. Der Profil-Investigativ-Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.